Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen.
Guten Tag. Herzlichen Glückwunsch zur Bestellung der Lovebox. Da bin ich. Achtung, ich bin Gefahrengut. Bitte nicht öffnen.
Ja, was es mit dieser Lovebox auf sich hat, dazu gleich mehr. Wir stellen heute nämlich Theater vor, für das Sie das Haus nicht verlassen müssen. Und nein, das hat nichts mit Streaming zu tun. Außerdem gibt's einen kritischen Blick auf die Türsteherpolitik im deutschen Theatersystem. Es geht wieder los. Wochenlang mussten wir uns mit Internettheater begnügen. Vorsichtig beginnen die Theater jetzt wieder live und analog zu spielen. Auch in Hamburg gibt es demnächst wieder echtes Theater. Unter dem Hashtag Ziviler Gehorsam findet dort ab Dienstag auf Kampnagel das Live Art Festival statt. Und um dabei zu sein, muss man nicht mal das Haus verlassen, sondern man kann sich das Theater und die Performance nach Haus liefern lassen. Zum Beispiel von der Geheimagentur. Und ich habe vor der Sendung mit einer der Geheimagentinnen gesprochen. Schönen guten Tag nach Hamburg.
Hallo, guten Tag.
Unboxing, so heißt Ihr Projekt. Es funktioniert wie ein Bestellkatalog im Netz. Man kann sich eine Performancebox nach Hause liefern lassen, natürlich mit Maske und mit genügend Abstand. Dann kann man auswählen oder vorher kann man auswählen zwischen 6 verschiedenen Boxen: Utopia, Love, Private Dancer Box oder die Bar Box. Das klingt jetzt erstmal nach so einer Geburtstagsüberraschung, also der nackte Mann in der Torte oder sowas. Aber wenn man Ihre Arbeiten kennt, dann weiß man, es geht hier mehr als nur um ein lustiges Event. Um was genau?
Genau, es ging uns um Logistik. Interessanterweise hatten wir diese Performance schon geplant, bevor Corona uns alle ereilt hat, als Ausnahmezustand. Das heißt, die Geheimagentur hat in den letzten Jahren viele Arbeiten vor allem auch zum Hafen, zum internationalen Handel gemacht. Und da wollten wir jetzt mal vom Großen ins Kleine gehen, denn Logistik sind ja nicht nur Containerschiffe, sondern ist eben auch die Box, die man nach Hause geliefert bekommt. Tatsächlich lassen wir uns ja immer mehr Boxen nach Hause liefern und gehen immer seltener raus, um uns die Dinge irgendwo zu besorgen. Logistik heißt im Moment vor allem, dass sich die Menschen immer weniger und die Dinge immer mehr bewegen. Und darüber wollten wir eigentlich mal forschen, performativ. Das war unser Vorhaben. Es gibt ja auch in der Geschichte der Performance-Kunst viele interessante Arbeiten zu Mail-Art, Boxen, die da schon im Fluxus eine Rolle gespielt haben seit den 60er Jahren. Und da haben wir gedacht, da gibt es doch bestimmt etwas sozusagen zwischen der Logistikforschung und der Tradition der Mail-Art, wo wir sozusagen Performances erfinden können. Und dann kam Corona und das hat natürlich schon nochmal verändert, worüber wir im Moment nachdenken und was für Boxen im Einzelnen jetzt daraus entstanden sind.
Das heißt, man erwartet eigentlich etwas Unterhaltsames und kriegt dann eine Ladung unangenehmer Informationen, weil man hat ja das jetzt auch online bestellt.
Ja, ganz genau. Also das ist natürlich so ein bisschen das Problem gewesen und so soll das natürlich nicht sein und so ist es auch nicht. Trotzdem bieten sozusagen alle Boxen immer auch, oder ganz viele der Boxen bieten immer auch die Chance, darüber nachzudenken, wie sind wir denn eigentlich durch das, was uns nach Hause geschickt wird, verbunden mit Menschen, mit Ressourcen, mit anderen Orten auf diesem Planeten. Ja, also was uns kritisch interessiert hat, war, wie dadurch, dass wir uns immer mehr Sachen nach Hause schicken lassen, so Öffentlichkeit und auch tatsächlich Verbindung, die wir haben zwischenmenschlich und mit anderen Orten, so opak wird, also auf eine Art verschwindet, weil der öffentliche Raum eigentlich keine Rolle mehr spielt, weil wir auf irgendeinen Knopf drücken und dann wird uns ein Paket nach Hause geliefert. Und insofern heißt das Ganze ja auch Unboxing, weil immer auch etwas darüber mit ausgepackt wird, wie uns die Dinge, die wir uns nach Hause schicken lassen, mit anderen Orten verbinden und mit anderen Menschen.
Man könnte jetzt fast ein bisschen zynisch sagen, die Corona-Krise hat Ihnen da in die Hände gespielt, weil das Online-Shopping hat natürlich massiv zugenommen, auch in Zeiten von Lockdown.
Ganz genau. Also das Problem, das wir vorher sozusagen uns kritisch anschauen sollten, hat sich natürlich enorm gesteigert, verschlimmert, könnte man sagen. Andererseits sind wir natürlich auch alle ganz anders darauf angewiesen. Und das hat auch die Art, wie wir die Boxen jetzt entwickelt haben, natürlich verändert, weil wir uns auch gefragt haben, was brauchen wir denn jetzt, was brauchen die Menschen, die uns buchen denn jetzt, was kann idealerweise in einer Box stecken, sozusagen, was wäre denn die Hoffnung, also in Pandoras Box, da ist ja die Hoffnung noch drin, was wäre denn die Hoffnung in einer Box, die man sich im Moment bestellen kann, was würde man sich bestellen, wenn man sich alles bestellen könnte, und da kann die Kunst ja mehr liefern als das, was man sich sonst bei Amazon bestellt.
Würden Sie uns jetzt schon mal verraten, was zu erwarten ist, wenn man sich die eine oder andere Box nach Hause bestellt? Vielleicht nennen Sie ein Beispiel.
Ja, also zum Beispiel, das schließt jetzt an das eben Gesagte am klarsten an, die Lovebox spielt die Idee durch, was wäre denn, wenn man sich eine Box nach Hause bestellen könnte, die einen liebt. Kann man sich auch in eine Box verlieben? Objektophilie spielt da eine Rolle, darüber wurde da recherchiert. Aber natürlich auch die ganze Geschichte der Boxen von Pandoras Box habe ich eben schon gesprochen. Die Blackbox spielt natürlich in der Liebe auch immer eine große Rolle. Also es ist so ein bisschen ein materialisiertes Gedankenexperiment dazu, wie sich das Verhältnis von Menschen und Dingen verändert.
Können wir kurz einen Ausschnitt hören, was in dieser Lovebox zu hören ist.
Ich habe gehört, dass ihr euch immer öfter alles nach Hause bestellt. Und das kommt dann in einer Box bei euch an. Und jetzt hat die Logistik euch einen Knopf gegeben. Und wenn ihr da drauf drückt, dann kriegt ihr eine Box, die ihr dann aufmachen könnt. Und nun könnt ihr nicht mehr aufhören. Stimmt das? Hast du auf einen Knopf gedrückt und mich bestellt?
Es gibt auch eine Private Dancer Box, die einfach sehr stark auch mit dieser für uns auch spannenden Situation spielt, zu Hause sich zu treffen. Das sind ja One-on-One-Begegnungen. Also viele der Boxen sind in gewisser Weise One-on-One-Begegnungen, auch wenn die Performer manchmal zum Beispiel aus der Box gar nicht rauskommen. Und mit dieser Intimität dieser Begegnung zu spielen, das passiert in der Private Dancer Box, wo eben tatsächlich auf Distanz und maskiert natürlich ein Tanz in der Wohnung inszeniert ist.
Also ich habe jetzt so eine Vorstellung, in der Box, die mir geliefert wird, ist dann eventuell ein Performer. Wie genau läuft das ab?
Klar, also diese Performances sind schon in durchinszenierte Performances zum größten Teil, die zwischen 30 und 60 Minuten Programm machen und die dann, also auch unser Lieferdienst ist ja eine Form von Inszenierung, dann klingelt der Lieferdienst und holt die Box wieder ab.
Kann ich das auch für Freunde bestellen, zum Geburtstag zum Beispiel?
Klar, also wir haben auch gar nichts gegen den Mann in der Torte, also ist doch auch eine tolle Performance immer schon gewesen, oder? Es gibt viel zu wenig Männer in Torten.
Absolut richtig. Ihre Gruppe Geheimagentur, die arbeitet seit 19 Jahren anonym, deswegen habe ich Ihren Namen ja auch jetzt gar nicht gesagt. Dahinter steckt ein freies Label, ein offenes Kollektiv. Sie kreieren, Sie haben es ja schon angedeutet, meist Situationen, die fiktional wirken, aber dann doch Realität abbilden. Es gab von Ihrer Geheimagentur schon Aktionen wie die Wunderannahmestelle, eine Alibi-Agentur, ein alternatives Kreuzfahrtterminal oder das Casino of Tricks. Für Theater der Welt, kann ich mich erinnern, haben Sie in Hamburg vor 5 Jahren die MS Stubnitz bespielt. Das ist so ein altes DDR-Kühlschiff. Da ging es unter anderem auch um die Schäden, die durch die Kreuzfahrtschifffahrt angerichtet werden. Könnte man sagen, dass all Ihre Aktionen so ein Aufklärungsinteresse verbindet an globalen Missständen?
Naja, wir versuchen sozusagen immer die Ressource Kunst oder den Freiraum Kunst zu nutzen, um uns mal zu überlegen, wie könnte es denn anders sein? Also wir sind sicherlich nicht daran interessiert, in der Kunst dann immer nur seriöse Kritik zu liefern, sondern wir finden, es ist eigentlich die Aufgabe der Kunst, dann auch den Alternativentwurf zumindest eben im Kleinen zu versuchen und erfahrbar zu machen. Denn durch das Nein und so geht's nicht und so weiter sind unserer Erfahrung nach Leute auch nicht zu begeistern und zu nichts zu motivieren, sondern man muss in der Kunst die Erfahrung machen können, dass es auch was anderes gibt, dass was anderes geht.
Das sagt eine der Geheimagenten der Geheimagentur in Hamburg. Wie haben Sie denn als Kollektiv die Zeit der Corona-Krise, wie sie immer genannt wird, erlebt? War das für Sie eine Zeit, in der mehr Stillstand vorherrschte oder mehr Hyperaktivität?
Also ich muss sagen, ich denke, wie die meisten Leute so in unserem Geschäft, sage ich mal, da überarbeiten sich Leute ja seit Jahren und leben auch relativ prekär. So den ersten Monat waren alle froh, dass sie jetzt mal ausschlafen konnten. Da wurde dann ausgeruht. Und dann ist die Live-Art ja eine Kunstform, die eigentlich mit jeder Bedingung umgeht oder umgehen muss oder umgehen möchte. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Schöne an dieser Kunstform. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir eben merken, das ist nicht das Ende der Live-Art. Selbst wenn es immer so weitergehen würde, könnten wir unsere Kunst weitermachen. Allerdings sind wir ein relativ großes Kollektiv und leiden dann manchmal daran, dass wir uns eben nie alle treffen können, sondern immer in kleinen Gruppen proben. Gerade bei dieser Performance geht das allerdings ganz gut. Und dann haben wir auch die Zoom-Meetings, die alle kennen und hassen. Ja.
Dass das Theater so in einen plötzlichen Stillstand versetzt wurde, das konnte ja vorher niemand sich ausmalen oder hat sich vielleicht vorher niemand ausgemalt. Hat das in irgendeiner Form Ihren Blick, Sie haben ja gerade gesagt, Live-Art funktioniert nochmal ein bisschen anders und Sie können trotzdem weitermachen, wenn auch ein bisschen eingeschränkt. Hat das aber Ihren Blick auf dieses Medium, auf diesen Ort der Zusammenkunft nochmal verändert?
Ja, also ich meine, die Liebe zum Theater, nicht? Die spürt man umso stärker, wenn man es nicht machen darf, würde ich jetzt gerade mal so sagen. Es wird einem nochmal viel basaler auch bewusst, wie sehr das eine Conditio Humana ist, dass wir uns versammeln können, dass man mit verschiedenen Versammlungsformen auch experimentieren kann. Aber da genau, denke ich, steckt auch so eine Chance drin, dass ich denke, gerade das Theater auch als Kunstform, nicht nur die Live-Art, hat eben diese Expertise, Versammlungen auf die eine oder eben auch auf eine ganz andere Weise zu machen. Und da hatte ich manchmal den Eindruck, dass eben in dem Krisenmanagement, das ist ja auch kein Wunder, dass da nicht immer alle wissen, ach, die Theaterleute, die haben auch eine Expertise, die halten vielleicht die Distanzregeln im Versammeln viel besser ein als die Fußballfans oder so, weil die eben choreografieren können und Ereignisse und Events sowieso durchinszenieren, gewöhnt sind daran. Da, glaube ich, hätte man dem Theater ein bisschen mehr Vertrauensvorschuss geben können, was das angeht, dass wir das schon hinkriegen. Aber nun, also denke ich, dass es in den meisten Theatern nach der Sommerpause auch da genau damit dann wieder losgeht.
Jetzt hat in dieser Woche gerade die Große Koalition im Rahmen des Konjunkturpaketes ein Hilfsprogramm für die Kulturbranche in Höhe von 1 Milliarde Euro beschlossen. Was würden Sie sagen, ist das ein wichtiges Signal an die Kulturszene, auch ein Zeichen der Wertschätzung? Und vielleicht noch hinterher gefragt, profitieren Sie als freie Gruppe eigentlich davon?
Also das wissen wir noch nicht genau, ob wir gewinnen oder verlieren werden bei dieser Sache, also in diesem Hilfsfonds. Und insgesamt natürlich, wir sind ja auch international gut vernetzt. Wenn man sich anschaut, wie es den Künsten in Großbritannien zum Beispiel gerade geht oder in den USA, dann kann man nur von Glück sagen, dass wir im Moment hier festsitzen und nicht woanders, sagen wir mal so.
Das sagt eine der Agentinnen der Hamburger Geheimagentur. Wann, um nochmal auf Ihr aktuelles Projekt zu kommen, Unboxing, wann kann man so eine Box bestellen?
Man kann sie ab sofort im Internet bestellen und sie wird dann ab Dienstag, beginnen wir mit der Auslieferung und das geht dann die ganze nächste Woche bis zum Sonntag.
Und die Boxen von Unboxing, die kann man leider nur im Raum Hamburg bestellen. Dort gibt es noch weitere spannende Performances im Rahmen des Live-Art-Festivals auf Kampnagel. Bis zum 21. Juni, das ganze Programm finden Sie unter kampnagel.de. Und jetzt ganz herzlichen Dank nach Hamburg an eine der Geheimagentinnen.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag.
Samstag mit Montag. Die Rang 1 Theaterkolumne mit Ersan Montag.
Der Regisseur und Bühnenbildner Ersan Montag schaut in seiner Theaterkolumne hier regelmäßig kritisch auf gesellschaftliche Entwicklung. Diesmal hat er sich gemeinsam mit der Dramatikerin Olga Bach Gedanken gemacht über die Privilegien weißer Menschen, unter anderem im deutschen Theater.
Das Video vom gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten geht um die Welt und zündet eine Bombe. Abertausende gehen in den USA auf die Straßen, sprechen den Namen des Opfers aus, George Floyd. Es sind die größten antirassistischen Massenproteste seit den 60er Jahren. Viele Weiße demonstrieren mit. Gemeinsam fordern sie Gerechtigkeit. Ein zweites Bild. Schlauchboote treiben eng an eng im Berliner Landwehrkanal. In den Booten sitzen wiederum eng an eng ausschließlich weiße Menschen. Fast alle von ihnen sind junge Männer mit entblößten Oberkörpern. An der Reling eines größeren Flosses hängt ein gelbes Banner mit der Aufschrift »I can't breathe«. Ein Demo-Rave für die aufgrund der Corona-Maßnahmen bedrohte Berliner Clubkultur. Auch dieses Bild bringt die Komplexität weißer Privilegien auf den Punkt. Der Mord an George Floyd wird hier kurzerhand von denjenigen angeeignet, die das Privileg genießen, nicht aufgrund ihrer Hautfarbe in irgendeiner Weise benachteiligt zu werden, um einen wiederum privilegierten Raum zu verteidigen. Auch die Berliner Clubkultur ist geprägt von strukturell rassistischer Benachteiligung von nicht-weißen Hedonistinnen. Die Berliner Clubs sind zwar insofern eine Parallelwelt, als wir hier exzessiv gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen können, sie entsprechen aber auch der gesellschaftlichen Normalität einer strukturellen Ausgrenzung von People of Color. Ich erinnere mich an unzählige Male von Türstehern, nicht in Clubs reingelassen worden zu sein, mit der Begründung, heute nicht, gibt schon zu viele von euch hier drin. Das euch soll in dem Fall Türken oder Araber sein. Man möchte seinen feinen, säuberlich gepflegten weißen Partyraum nicht zu sehr vermischen. Nicht die Musikrichtungen, nicht das Booking, nicht die Gäste. Damit kein Zweifel aufkommt, von einem Polizisten nicht ermordet zu werden und in einen Club hereingelassen zu werden, sind zwei komplett verschiedene Dinge. Aber sie sind Ausdruck desselben Phänomens, nämlich der Privilegierung von Weißen, insbesondere weißen Männern. Es ist ein Phänomen, das auch die deutschen Theater und Opern prägt. Die allermeisten werden von weißen Männern über 50 geleitet. Der Intendant und seine Dramaturginnen entscheiden, welche Musik gespielt wird. Wobei diese Musik, also die Stücke, die Regie, das Schauspiel, von hauptsächlich weißen Künstlerinnen stammt. Wie Türsteher entscheiden die Intendanten, wer Zugang hat. Und mit ihrem Programm sorgen sie für ein mehrheitlich weißes Publikum. Alles bezahlt mit den Steuergeldern einer viel diverseren Gesellschaft. Bald steht am Berliner Deutschen Theater ein solcher Türsteherwechsel an. Wäre es da nicht der richtige Augenblick, eine neue, zeitgemäße Antwort auf die Frage zu suchen, was das Deutsch bedeutet, dass das Theater im Namen trägt? In seinen Ursprüngen fußt Deutschland auf einem Konzept von Nationen und Bürgern in völkischer Hinsicht. Etwas Homogenes wurde konstruiert, auf dessen Grundlage Ausgrenzung und Benachteiligung bis heute stattfinden. Die Gesellschaft ist aber längst eine andere geworden. Sie ist heterogen. Das macht sie spannend. Gerade in einer Zeit, in der die politische Rechte Begriffe wie Bürgerlichkeit besetzen will, ist es wichtig, ja, sogar die Pflicht für den weltoffenen Teil der Gesellschaft, ein Gegenkonzept von Bürgerlichkeit zu schaffen. Das deutsche Theater als Traditionsort des Bürgerlichen könnte ein Versuchsfeld für eine neue, partizipative Bürgerlichkeit sein. Ein Ort, an dem People of Color mitverhandeln, anstatt dass über sie verhandelt wird. Anstatt dass ihr Leid, wie bei dem Banner auf dem Demo-Rave, für eigene Zwecke instrumentalisiert wird. Ein solcher Versuch wird in Dortmund bereits unternommen mit dem Team um Julia Wissert und könnte eine Vorbildfunktion haben für das deutsche Theater in Berlin. Auch am Deutschen Theater dort könnte es eine nicht-weiße Türsteherin anstelle eines Türstehers geben. Das Deutsch könnte für alle Bürgerinnen und Bürger und nicht nur die weißen Privilegierten stehen, sowohl in Bezug auf die ZuschauerInnen als auf die KünstlerInnen. Ohne Angst vor Aggression, Nichtbeachtung, Nationalismus, Männlichkeit. Es wird ein Kampf werden, so oder so.
Die Theaterkolumne, diesmal gemeinsam verfasst von Olga Bach und Ersan Montag. Die ausführliche Fassung ihres Textes finden Sie unter Deutschlandfunk Kultur unter Rang 1. Und genau in diesem Blick demonstrieren viele Menschen bundesweit gegen Polizeigewalt und Rassismus seit 14 Uhr in stillem Gedenken, unter anderem in Magdeburg, Berlin, München, Köln und Stuttgart.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute vom Modedesigner und Fernsehmoderator Guido Maria Kretschmer. Er erlebte seinen genialen Moment in der Oper.
Also meine geniale Stelle war, ich war 7 Jahre alt und mein Vater hat mich mitgenommen, eine wunderbare Mozart-Oper. Dann kam diese große Arie der Königin der Nacht. Und mein Vater weiß, wie visuell ich war und hat mir dann die Augen zugehalten, weil er dachte, das wird zu viel für Guido, wenn er jetzt auch noch sieht, wie die aussieht. Und hat dann, fing die Stimme an und ich habe die warmen Hände meines Vaters noch heute in meinem Gesicht, die spüre ich noch heute. Dann ging diese wunderschöne Arie los. Ich dachte, was ist das denn? Und dann erst hat er mir langsam die Hände von den Augen weggenommen und dann habe ich dann eine Frau gesehen, einem Wahnsinnslichterkranz. Und mein Vater hat weise getan, mir die Augen zuzuhalten. Ich war fertig. Ich habe gezittert, glaube ich. Das war für mich die Vollendung. Und das, würde ich sagen, war mein großer Moment. Und ich weiß noch, als mein Vater mal sehr, sehr krank war und ich im Krankenhaus neben ihm gestanden habe, da habe ich so seine warme Hand genommen und dachte, dass ich das nie mehr vergesse, weil das Liebe ist, würde ich sagen. Weil er wusste, dass ich empfänglich bin. Und seitdem war es um mich auch geschehen. Ich war von dem Tag an ganz eng verbunden mit Musik und Theater und Kunst, würde ich fast sagen. Ja, ich weiß das noch genau.
Guido Maria Kretschmer über ein Erweckungserlebnis in der Oper im Alter von 7 Jahren. Hier geht es gleich um den Boom des Autokinos. Ich wünsche viel Spaß dabei und noch einen schönen Samstag.